Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Kennen Sie Daniel Salk? Genau, das ist unser Deutschland-Korrespondent. Der 24-jährige Journalist berichtet jeden Montagabend hier bei uns im Radio aus seiner Heimat. Doch im Moment ist er gerade in Australien, das zweite Mal in seinem Leben. Warum und was das mit einer Reise in Westaustralien zu tun hat, später. Aber zuerst, ich zeigte Daniel heute Mittag unsere neuen SBS-Räumlichkeiten. Die wurden ja vor ein paar Monaten renoviert, haben Sie vielleicht mitbekommen. Und traf ihn danach zum Café, gefolgt von einer gemeinsamen Tour in Melbourne, direkt vor unserer Haustür am Ufer des Yarra, Federation Square, die Koori Heritage Walking Tour. Hören Sie mit.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Willkommen bei SBS im Studio, Daniel Salk.
Hallo.
Wie war es denn, diese Koori Heritage Walking Tour heute Nachmittag am Federation Square?
Ich fand es ziemlich interessant. Es ist ja so, dass ich aus Deutschland komme und in Deutschland weiß man über die indigene Kultur eigentlich nicht viel. Und vor allem denke ich, dass viele Deutsche einfach das Bild haben, dass jetzt die Ureinwohner Australiens irgendwo dort sitzen, wo rote Erde ist. Da sitzen die vielleicht und spielen ein bisschen Didgeridoo. Aber dass es die auch in Südaustralien und auch in Melbourne gibt, ich glaube, das wissen in Deutschland nicht viele. Und so ging es auch mir. Also ich habe heute viel Neues gelernt.
Das war eine einstündige Tour zu Fuß, zuerst dem Fluss entlang, Yarra, wie wir sagen, Birrarung, wie die Indigenen sagen, und die Gegend dort heißt ja auch Birrarung Mar, und wir haben gelernt, dass Mar heißt neben, also eigentlich neben dem Birrarung, neben dem Yarra-Fluss. Und dann am Schluss im Koori Heritage Gebäude, da gab es interessante Artefakte, dazu kommen wir. Aber zuerst, erstaunlich war ja, dass dieser Indigene eigentlich so aussah wie du und ich.
Genau. Das ist das, was man wahrscheinlich überhaupt nicht erwartet hätte. Also man denkt ja immer, wie ich schon gesagt habe.
Hat dich das gestört oder hat es an Authentizität verloren oder ganz im Gegenteil?
Überhaupt nicht. Also ich finde, es ist ja vollkommen egal, wie jemand aussieht, sondern ja, es kommt einfach drauf an, wie die Person reden kann. Und ich meine, der uns geführt hat, der hat uns wirklich halt mitgenommen in seine Kultur.
Mhm. Hören wir doch rein. Wir haben ihn danach interviewt und das ist also der Kieran Stewart vom Wemba Wemba und Wergaia Clan. Das ist bei Swan Hill, Victoria, ganz oben im Norden beim Murray-Fluss, da im Nordwesten des Bundeslandes Richtung Adelaide. Ich bat ihn, sich und seine Tour vorzustellen.
My name is Kieran. I'm a Wemba Wemba Wergaia man. I've been working at the Trust for about 7 years now and 4 years in the education unit.
What do you do here, the tours? Who are they designed for and what is the emphasis?
They're designed for anyone really. We cater to any sort of group in terms of knowledge, whether it's an Indigenous group that are just coming in for a bit of a work sort of get together and stuff like that. So we'll go into maybe some stuff that they don't know, a bit of history here and there down here in Victoria. To people who have no idea about Aboriginal culture down here in Victoria, so we might cover a couple of basic things about Aboriginal culture or Koori culture down here in Victoria, and then slowly sort of build it up to more complex sort of things about Aboriginal culture traditionally before colonisation, so they get an idea that not all Aboriginal cultures are the same around Australia, so that, you know, each are unique and different and quite diverse, and Aboriginality comes in all shapes and sizes as well.
That leads me to the question whether you get a lot of clichés or misunderstandings, and if so, what are they?
A lot of people have an image of what Aboriginal culture is and what Aboriginal artwork looks like. So, for example, myself, being an Aboriginal man, my skin colour is not what like a lot of tourists would typically think of an Aboriginal person. And I've had people ask me where Aboriginal people are and where they work, why haven't they seen any down here in Victoria, and I try to explain to them that, like, you know, people are different and quite diverse, but, you know, it's as well as like Aboriginal people living very traditionally, you know, prior to colonization out in rural Victoria, they want to go see that and stuff like that, and explaining to them that Aboriginal culture is everywhere and is living and breathing today in modern society and stuff like that. So I get plenty of things, for example, the artwork, as well as like they're just coming in to look at dot art and they're like, oh, where's the dot art? And when they don't see it, they just walk out of the gallery space, not realizing that art, as well as the Aboriginal culture being one of the oldest living cultures in the world, that it changes and evolves over time. That, however, the stories are still very much part of the artwork to tell that for future generations of what happened in the past or to the individual that's making the artwork.
Do you take that personally, like as an insult, if somebody says, where can I pay so I can see some Indigenous people?
It doesn't happen all the time. It's like a rare circumstance here and there. It's just a lot of people have this image of what like they think. There are some people who might be asking in a sort of facetious way, but a lot of times it's just people don't realise that. So they ask, and then once you explain it to them, they go, oh, I had no idea, I'm sorry, and stuff like that. You know, it's just really, I guess, depending on the person, if they want to learn and go, oh, okay, I understand what you're talking about now. I mean, like, I don't take offense to it. I mean, I work in a public place, and when you work with people, you've got to expect these questions, especially in education. But that's, I mean, why I'm doing the education is to go, oh, okay, they can teach that to people and tell them that, so that they go, oh, okay, now I know, so that they have this knowledge so they can pass that on to other people, or, you know, go back home and go, oh, just so they know, so that the next person might be thinking, they might come here at the Koori Heritage Trust, think the same thing and be like, oh, hang on, I remember a friend told me that that's not true, that, you know, Aboriginal cultures down here in Victoria and around Australia come in all sorts of shapes and sizes and stuff.
Interessante Aussagen von Kieran, und wir werden später noch einmal zu ihm zurückkehren. Was hat dir am meisten gefallen?
Ich fand dieses Instrument ganz interessant. Also das sieht aus wie so ein Mini-Didgeridoo. Dann hat er da drauf rumgeschlagen und quasi die Tourteilnehmer, die sollten dann raten, was das für ein Geräusch ist. Und ich habe mir nur gedacht, irgendwie so ein, also ich kann es kaum beschreiben, aber dann hat er eben gesagt, dass die Ureinwohner damit Emus angelockt haben. Und dann hat das irgendwie Sinn gemacht. Also da ist dieses kleine Teil, wo man denkt, okay, das ist vielleicht irgendein Instrument, damit mit Musik gemacht, aber eigentlich wird damit gar nicht Musik gemacht, sondern es wird zur Jagd benutzt.
Mhm. Er hat uns auch Speere gezeigt und Schilder, also Schutzschilder, die sind da beim Birrarung Mar auch ausgestellt, natürlich nicht in einer hölzerner Version, das würde dem Wetter nicht trotzen, sondern als Eisenskulpturen. Was kannst du uns darüber erzählen?
Das Spannende ist, man denkt immer, oder ich habe das bisher gedacht, gut, die Ureinwohner, die haben irgendwie Tiere gejagt und die haben das halt gemacht, wie sie es gemacht haben, und haben das einfach probiert, aber es war nicht so. Also, was er uns gezeigt hat, dass es eben da viele verschiedene Jagdinstrumente gibt. Da gibt es zum Beispiel eins, ein längliches Teil, und das hat oben so eine Rundung, und das war dafür da, um Schlangen zu fangen. Und er hat das dann so erklärt, dass quasi die Schlangen am besten morgens zu fangen sind und dass die Ureinwohner sie aber morgens noch nicht töten wollten, sondern nur einfangen wollten, aus dem Grund, weil sie dann eigentlich ja öfter länger auf der Jagd sind, und wenn sie die gleich töten würden, wäre das Fleisch am Abend quasi schlecht. Drum so ein rundes Teil, mit dem man Schlangen einfach nur einfangen kann, um sie dann später irgendwann zu töten und zu essen. Und das sieht man auch daran, wie durchdacht das eben war, weil es ging einfach nicht nur darum, irgendwie ein Tier zu fangen, sondern die Ureinwohner haben sich offenbar schon sehr früh überlegt, okay, was will ich und wie kann ich das erreichen, und quasi für jedes einzelne Tier, sage ich mal, ein perfektes Instrument gehabt, um das zu fangen, und ja, perfekte Instrumente gehabt, um sich eben ja zu ernähren von all dem, was ihnen die Natur gibt.
Er hat uns auch Boomerangs gezeigt, die kennt jedes Kind, aber was ich gelernt habe, ist, dass die nicht unbedingt da waren, um Tiere zu töten, schon gar nicht die großen, Kängurus oder so, da hat er gesagt, die würden nur, ich weiß nicht, mit der, die würden kurz sagen, was ist denn das hier, das tut ja kaum weh, sondern es ging darum, was zu machen mit diesen Boomerangs.
Ja, also sehr verschiedene Dinge. Mir ist da eine Anekdote im Kopf geblieben, die hat er über Enten erzählt. Und er hat gesagt, dass die Ureinwohner früher immer beobachtet haben, dass wenn Enten Vögel hören, dann schauen sie nach oben. Und dann hatten die offenbar die Idee, dass es, um quasi Enten zu fangen, einen bestimmten Boomerang gibt, den man einfach nur kurz über den Kopf der Enten schmeißt und dann entsteht quasi durch den Wind so ein Geräusch, das ähnlich klingt wie Vögel. Und dadurch hat man dann quasi bewirkt, dass sich die Enten irgendwie bewegt haben und so konnte man die dann zum Beispiel in ein Netz treiben. Also es ist nicht so, dass quasi ein Boomerang einfach auf ein Tier geworfen wurde, um das Tier zu töten, sondern nee, man hat eben auch mit Boomerangs ganz andere Sachen gemacht und die eben auch sehr bedacht eingesetzt. Und spannend ist ja auch, dass es nicht nur einen Boomerang gibt, sondern dass es ganz viele verschiedene Arten gibt.
Ja, und das bringt mich zur nächsten Frage, die ich Kieran stellte und das war, was denn das Lustigste oder vielleicht auch Dümmste war, das ihm ein Gast jemals gefragt hat?
I wouldn't say it's so much a thing, but the funniest thing that I thought personally, which is on the same thing what we're talking about, was I did the whole tour that we do here, the public tour, and after we finished, I told them about a bit of my family and where I'm from and my clan group that I'm from. And afterwards, they're like, oh, that was a great tour. I really learned a lot. It's just a shame that a real Aboriginal person didn't take the tour. And then I just looked at them and I had a laugh. And half the people that were on the tour, you know, put their hands to their mouth. And they were like, no one knew what to say after that. And I just had a laugh and I just explained to her a bit more. And she goes, oh, those stories were about you? And I was like, yeah, they were. They were. And she was like, so that's your family group? And I'm like, yep, yep. Had a bit of a laugh at that. And then, she left. And I think that's probably the most funniest time I've had on that tour, because most of the time when we do public tours it's sometimes smaller groups, so we just have a bit of laugh and talking about this and that and stuff like that. So yeah,
a lot of children too, that must be very satisfying.
Definitely Especially, like, I mean, like, not all kids are engaged, but I mean, we're all at that age one time, you know, speaking in the back with our friends and stuff. But we have a lot of groups that come through that are really engaged, really want to learn, and they ask like really good questions and stuff. And it is, for like, I've had many of our guides talk about how it's like quite heartwarming, and as well as like, you as a tour guide, you feed off that in that energy where like they want to learn more, so you want to teach more. So as they're like talking and asking questions, you're like giving it, and then like there's this sort of a more knowledge that you want to pass on to them, and they leave like a bit more wide-eyed going, oh well, I had no idea of the history here in Victoria, that, and they walk away wanting to learn more, which is a really satisfying feeling, as well as having kids come in and telling me the stories and telling me the information, because they learnt that in school as well, is really, really, really special as well.
Sie hören SBS Radio am Mittwochabend, nach wie vor mit einem Studiogast. Das ist Daniel Salk, unser SBS-Korrespondent aus Nürnberg. Da studiert und arbeitet er und nahe Frankfurt, da kommt er her. Wir haben beide teilgenommen heute Nachmittag an einer Tour, Koorie Heritage Walking Tour am Federation Square. Und unser Guide war Kieran Stewart vom Wemba Wemba und Virgaya Clan. Das ist bei Swan Hill, Victoria. Es ging dann zurück in das Museum Koorie Heritage am Federation Square. Was hat dir da gefallen?
Gut, dann gab es da diese Opossum-Felle, die er uns dann da gezeigt hat. Und das Spannende daran war, dass ein Opossum eigentlich die erste Regenjacke ist, die es überhaupt jemals gab. Weil er hat dann erklärt, dass sich früher die Ureinwohner, gerade im Süden Australiens, wo es sehr kälter ist als im Norden, mit Opossumfellen gewärmt haben. Und das Gute ist wohl an denen, dass die relativ wasserabweisend sind. Das heißt, die hatten schon quasi aus der Natur eine Regenjacke, ganz ohne irgendwelche Synthetik, sondern ja, einfach Opossumfelle benutzt, um sich zu wärmen und auch trocken zu halten.
Er hat uns auch über die verschiedenen Clans erzählt, die es allein schon in Victoria gibt. Es waren Dutzende, er hat uns eine Karte gezeigt, mir wurde fast schwindelig. Auch die Sprachenvielfalt war ja enorm. Was hast du da in Erinnerung?
Also ich habe in Erinnerung, dass ich das einfach nicht angenommen habe, dass es so ist, dass es so viele Clans gibt.
Meinst du?
Ja, also ich wusste es einfach nicht bis heute.
Ich dachte, du würdest das nicht glauben, dass es so viele Clans gibt. Nein.
Nee, glauben tue ich das eben auf alle Fälle. Nur ich muss sagen, ich hatte halt vorher so ein Halbwissen. Man denkt immer so, ich weiß schon einiges darüber. Ich weiß, okay, die Ureinwohner Australiens, die waren dann mal, dann wurden sie ungerecht behandelt und vertrieben und in die Enge gedrängt. Aber diese Vielfalt, die war mir einfach bis heute Mittag nicht bewusst.
Und die Clans, die waren ja auch riesig zum Teil, bis zu 4000 Menschen in einem Clan, muss man sich mal vorstellen. Und es gab ja eben Hunderte und die kamen sich ab und zu schon auch mal in die Quere. Das hat er durchschimmern lassen. Also da war nicht immer alles nur eitel Sonnenschein. Es gab auch Auseinandersetzungen und regelrechte Fehden und Kriege.
Ja, das ist ja auch irgendwie verständlich. Also ich meine, ich bin ja Europäer, das heißt, ich wohne in Deutschland. Und wenn man jetzt an die Geschichte von Europa denkt, da gab es eben auch oft mal Kriege, Missverständnisse und vieles, was man eigentlich alles nicht braucht. Aber warum soll es bei den Ureinwohnern anders sein als bei uns Europäern? Ist irgendwie einleuchtend, dass es da auch mal zu Schwierigkeiten kam.
Und es könnte oft ein Missverständnis sein, jemand verschwindet und man meint, er sei ermordet worden von einem anderen Clan und dann gibt es eine Spirale oder eine Lawine, treten sie damit los und dabei ist er eigentlich nur ein bisschen Walkabout gegangen und nach 3 Tagen ist er wieder da und inzwischen haben sich die anderen die Köpfe eingeschlagen. Auch sehr tragisch, was da passiert ist unter den Indigenen selbst. Ja, die Sprachen, da hat er auch gesagt, dass es zum Beispiel bei diesen Welcome to Country Ceremonies, die er sehr wichtig findet, dass es da auch politischen Zündstoff gibt manchmal.
Ja, das ist wahr. Er hat dann gesagt, dass es halt wirklich schwierig ist, dadurch, dass es so viele Clans gibt und so viele unterschiedliche Sprachen, alle zu berücksichtigen. Und ich meine, es ist klar, es ist verständlich, wenn man quasi hier in Melbourne, hat er erzählt, da gibt es alleine schon 2 Clans, die irgendwie auf dem, quasi auf der Fläche der Innenstadt leben. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass es da schwierig wird, alle zu berücksichtigen.
Weil auch jeder Clan behauptet, er sei quasi der Eigentümer dieses spezifischen Stück Landes. Und es waren ja eigentlich Nomaden, aber er hat das qualifiziert, weil die nämlich immer wieder saisonal an dieselben Orte zurückkamen. Die Clans. Weil sie da ihre Feiern hatten, ihre Rituale, ihre Zeremonien, weil es da auch das Essen gab, das dann gerade gefragt war und verfügbar war. Und das fand ich auch sehr interessant. Aber zurück zu Kieran Stewart. Wir wollen vor allem ihn reden lassen. Und er hat uns zum Schluss erklärt, wie das ist da mit diesen Artefakten und dieses Didgeridoo-ähnliche Instrument, das aber einem ganz anderen Zweck dient, wie du vorhin sagtest, nämlich der Jagd.
It's like a small didgeridoo, probably about as big as my forearm. A lot of people do think it's a small didgeridoo. I remember I made a joke to some preppies, young ones, who thought it was a small didgeridoo, and I was like, yeah, you just plant it in your backyard and watch it grow, and they had a huge laugh at that. But it's actually an emu caller, which is designed to mimic the sound of an emu, which they make a gulping sound. Plus, emus are very curious, so when they hear that sound, they'll be drawn to it because they're thinking, oh, who's this new fella in town? So they'll just make their way there. Right. From there, it makes it easier for the hunter, so then the hunting group doesn't have to go out constantly and look for them. They can just make their way through, making this noise as the emus make their way towards them. So using the flat part of my palm, hitting the hollow top of the emu, All right, I'll try to mimic the emu sound for you. So making that sound, it mimics the sound of the emu making their way through. And it just makes it a lot easier to track the emu, so you can spring the trap or the ambush they have for the emus to hunt them. So again, a lot of the ways of working with the environment isn't about just spotting an animal, running, and then just hopefully hitting it. It's about working with the environment, using its own elements against it to be able to create them to get in and then get the animal and the emu that you would need, only what you need, not all the animals in the area. So it's not going out and trying to hunt as many as possible. It's just what you need, really.
Yeah, you did show us a lot of the hunting tools, the spears, the shields, etc. I would like to maybe finish with something else, and we have it here in our hands, and it's a possum fur and a possum skin on the inside. I find that very fascinating, but tell us yourself.
Yeah, so you probably heard them before, the big brush-tailed possums that are often hiding in your roofs or in your backyard, protected down here in Victoria, but they're very special because the fur itself has similar properties to the Arctic fox and a polar bear, which means that the fur itself is like hollow, so when it rains, it's not going to sink all the way into the skin. Right, it's sort of just going to bead on the top surface from there. So compared to woolen blankets, which were given to the colonists, when they had that in the rain, wool just soaks up the water. If you just constantly wear that, you're going to get very sick. But with this, you have your sort of first rain jacket around in these areas, so that after a rain, you can shake it off and it'll be pretty dry. As well as if it's starting to get very cold, you can flip the fur on the inside, which helps the fur helps store the warmth in, and you can hold it can hold the warmth for a good 10 minutes after if you've just left it. So if you've just got to quickly pop off somewhere and leave your cloak just nearby and come pick it up and wear it again, it's going to still be quite warm. I mean, if you ever get the chance and you have a spare pelt around, sit on it for a good 10 minutes and then leave it and then come back about 5 minutes later, and you'd be surprised how warm it just sort of stays.
What I found interesting and fascinating was that the possum cloak starts off as very small for the baby, and then the same cloak, the same fur, gets added layer upon layer upon layer throughout the life cycle. Mm. Tell us more about that.
So when you're born, you get about 3 pelts that they would stitch together, enough to wrap you up because you're a lot smaller. And then as you get older, as you get bigger, you'll obviously need more to be able to continue wrapping yourself up. So they would add more and stitch more together, and they would keep doing that until you have, at the end of your life, a possum skin that's probably about 60 to 70 pelts big. Very, very big to wrap you up and keep you very warm. I've read a journal which described as an Aboriginal hunter using one side as the mattress and the other side as the doona cover, sort of to keep them warm. Right, and then on the skin side, where you would put a lot of the artwork, you'd put using a jawbone engraver or a sharp bit of flintstone, you can cut into the skin and rub the ochre into where the cuts are to create a story about the person's lessons in their life. So at the end of your life, you have this large possum skin cloak that would have all these lessons and stories that are about who you are that will tell the story. And then when you pass away, you'll be wrapped up in it, in the possum skin cloak. Now, in Victoria, there's some different methods of burial rites after the person's passed. So yeah.
And some of these cloaks are still around?
There's only 2 traditional cloaks that I know of that are still around. A lot of the cloaks that were traditionally made were either destroyed or taken away. So with the cloaks, it's a bit of a sad history that we lost, in some ways forgotten until it was brought back thanks to the community members who were resurrecting this and then passing it back into community. I remember when I was younger, I didn't really know, like when I was little boy, I didn't really know too much about it. And then when I started working here 7 odd years ago, that's when I started really learning about more and more and more and more about it, and seeing it becoming more and more and more part of our community, as well as members of non-Indigenous organisations wanting to know more, people working with possum skins, and all sorts of workshops and sort of things happening. I myself helped make one a while ago, which was very special for me, for an elder as a gift to him, which to actually participate in a sort of cultural act like that was very special. So as well as younger artists working with the possum skin cloaks. We had a tour guide who was very skilled at making possum skin cloaks and designing the artwork on them, yeah.
And the two original possum cloaks from Victoria that have survived, where are they and do we know how old they are?
I personally don't know how old they are off the top of my head. I believe these two are at the Melbourne Museum at the moment, but I'm not 100% sure on that one.
Thank you very much.
No problem. Thank you.
Kieran Stewart vom Wemba Wemba und Wergaya Clan in Victoria. Er hat uns heute rumgeführt, eine Koori Heritage Walking Tour am Federation Square in Melbourne, und mein Gast Daniel Salk und ich waren dabei und fanden das hochinteressant. Daniel, du bist, wie gesagt, SBS-Korrespondent seit 5 Jahren, und für die, die nicht mehr wissen, wie du zu uns gestoßen bist, du warst damals erst 19-jährig und hast hier eine Hospitanz gemacht. Erzähl uns doch ein bisschen darüber.
Das war eigentlich eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und zwar bei mir war es so, ich habe Abitur in Deutschland gemacht und für mich war klar, okay, ich will studieren, aber ich wollte erstmal irgendwie Arbeitserfahrung sammeln. Dann habe ich 2, 3 Praktika in Deutschland gemacht und wollte aber noch irgendwas anderes mal machen, einfach rauskommen aus dem Alltag und im Ausland Erfahrungen sammeln. Und so bin ich dann irgendwann zu SBS gestoßen, habe mich beworben und kam dann rüber für diese Hospitanz. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon mal hier bin, dann schaue ich mir was von dem Land an. Und dann bin ich quasi mit anderen Deutschen noch ein bisschen herumgereist in Australien und habe das Land kennengelernt und bin jetzt auch irgendwie auch durch SBS mit dem Land doch ein gewisses Stück verbunden geblieben.
Natürlich, indem du jeden Montag für uns berichtest aus deiner Heimat. Wie ist das, diese Liebe zu Australien, hat sich die auch privat irgendwie entwickelt?
Ich würde schon sagen, also beginnen wir mal in meinem Wohnzimmer, da hängt ein Bild von einem Känguru. Das habe ich damals selbst geschossen, das war an der Ostküste.
Das Foto?
Ja, genau. Ich habe kein Känguru erschossen, sondern ein Foto gemacht. Und ja, also das ist halt ein Känguru, das an der Ostküste am Strand ist, beim Sonnenaufgang. Wunderschönes Bild. Das heißt, Australien ist auch ein Stück in meine Wohnung mit eingezogen. Und dadurch, dass ich durch die Beiträge immer wieder Menschen kennenlerne, die irgendwie was mit Australien zu tun haben, ja, bleibt man doch irgendwie dabei und verfolgt auch so ein bisschen, was passiert da in dem Land, das am anderen Ende der Welt ist.
Und du berichtest ja immer über Themen, wo eben das Thema Australien mit dabei ist, in Deutschland. Was kann das sein?
Das kann grundsätzlich total Verschiedenes sein. Ich hatte zum Beispiel vor einigen Jahren mal eine junge Frau, die war als Backpackerin hier und hat sich dann wahnsinnig darüber aufgeregt, dass es in Deutschland nicht so guten Kaffee wie in Melbourne gibt, und hat deshalb einen Kaffee aufgemacht, das so ein bisschen im Australian Style ist, und die steht jetzt quasi mit so einem Foodtruck, würde ich sagen, im Düsseldorfer Hafen und verkauft da eben Kaffee auf Melbourner Art. Oder was ich auch ganz oft habe, dass ich einfach Leute treffe, die aus Australien kommen, aber in Deutschland leben. Und die machen manchmal auch ganz spannende Dinge. Zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres, als hier die Bushfire gebütet haben die Australier, die in Deutschland leben, ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt, um eben ja, den Opfern des Buschfeuers in ihrer Heimat zu helfen. Also da gibt es viel Spannendes in Deutschland, was doch irgendwie mit Australien zu tun hat.
In guter Erinnerung bleibt mir auch ein Interview, das du mit einem deutschen Touristen gemacht hast, oder ein Paar, das schon 20 Mal in Australien war.
Ja, also es gibt viele Leute in Deutschland, das denkt man so gar nicht, wenn man es nicht weiß, die Australien lieben. Also wir sind da auch, also dieses Paar, das organisiert zum Beispiel einen Stammtisch in Frankfurt, wo einfach jeden Monat Leute zusammenkommen, die über Australien sprechen, die alle hier gerne Urlaub machen und die das Land halt sehr mögen. Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, in München gibt es auch so einen Stammtisch wie in Frankfurt. Das organisiert auch ein Ehepaar, so um die 60 Jahre alt, würde ich sagen. Und bei denen war ich zu Hause zu einem Interview. Und total die Wohnung, alles dekoriert im Australien-Style. Sogar, die haben mir dann gezeigt, ja, wir haben hier Klopapier, wo Koalas drauf sind. Und dann habe ich eben ein Interview mit dem Ehepaar geführt und habe dann beiläufig auch gefragt, wie oft waren sie denn schon in Australien? Und dann schauen die mich beide an und sagen, noch gar nicht. Aber wir haben uns mit so vielen Leuten unterhalten, die in Australien waren. Wir können so sprechen, als ob wir dort waren. Und wir mögen dieses Land, auch wenn wir noch nie dort waren. Also ja, es gibt kuriose Dinge.
Schöne Geschichte. Und wer Lust und Zeit hat, sich diese Geschichten anzuhören von Daniel Salk, die er in den letzten 5 Jahren für uns gemacht hat, googeln Sie einfach Daniel Salk und SBS German und da werden Sie auf ganz, ganz viele Podcasts stoßen. Ja, für viel mehr reicht es leider nicht, aber bestimmt wollen die Leute wissen, warum du eigentlich jetzt in Australien bist. Was machst du hier?
Also es ist ja so, ich habe schon gesagt, ich bin irgendwie verbunden geblieben mit dem Land und ich habe eben damals vor 5 Jahren die Hospitanz bei SBS gemacht, habe mir ein bisschen was von dem Land angeschaut, aber leider nicht alles und das will ich jetzt nachholen. Also ich werde es natürlich nicht schaffen, dass ich jetzt das komplette Land sehe, aber ich mache jetzt 3,5 Wochen, fast 4 Wochen hier Urlaub und bin jetzt ein paar Tage in Melbourne und dann geht es für mich weiter an die Westküste.
Und ich weiß, dass dir diese Reise doppelt Spaß machen wird, weil du nämlich mit dem Studium soeben fertig geworden bist und dazu herzliche Gratulation.
Danke.
Was hast du genau gemacht?
Ich habe passend quasi zu der freien Mitarbeit hier bei SBS Journalismus studiert und habe quasi gelernt, wie man für alle Medien berichtet im Studium. Und das habe ich jetzt abgeschlossen und arbeite jetzt in Deutschland bei einer TV-Produktionsfirma.
Fantastisch, gratuliere dir.
Danke.
Und vielen, vielen Dank, Daniel Salk, unser SBS-Korrespondent aus Nürnberg und Frankfurt, derzeit in Australien für eine Reise durch Westaustralien von Perth ganz bis weit oben nach
Exmouth.
Schön.
Das heißt, schön noch ein bisschen schnorcheln dabei und auch hoffentlich dann ganz viel Sonne tanken, weil die haben wir in Deutschland zu der Jahreszeit noch nicht so häufig.
Genau. Vielen Dank, Daniel. Alles Gute.
Gerne.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.